das Weltfeuilleton präsentiert. Der Kulturschock, der Podcast aus den Abgründen des Geisteslebens. Wir sind Jan Küwler
und Boris Bufalla,
Redakteure aus dem Feuilleton.
Ja, herzlich willkommen, Boris. Heute eine kleine Neuerung. An dieser Stelle eigentlich immer Hanna Lühmann. Hanna Lühmann ist in Elternzeit momentan und deswegen tut uns insgesamt so ein bisschen Flexibilität ganz gut. Wir werden ab sofort sozusagen im flotten Dreier rotieren und in verschiedenen Paarungen sozusagen an dieser Stelle begrüßen. Ich freue mich jedenfalls sehr auf die Gespräche mit Boris in den nächsten Wochen und Monaten. Ein ganz toller Kollege auch aus unserem Feuilleton. Und es wird heute auch schon viel um Themen gehen, die ihn umtreiben. Unter anderem Weihnachtsshopping und Timothy Morton, einen interessanten Literaturwissenschaftler, der sehr in die Kunst hinüberspielt und hinüberwirkt, ein Vordenker Denker und der Dark Ecology. Aber zuerst ein kleines Spielchen, das ich dir erst kurz erklären muss, Boris, weil du es ja noch nicht gespielt hast. Wir machen am Anfang den sogenannten Kulturschock. Dabei stellt einer ein Thema vor, das gerade präsent ist in sozusagen in der kulturellen Sphäre und das das Potenzial hat, sozusagen noch nicht ausgedeutet zu sein. Also irgendwas irritiert daran und man diskutiert es kurz, ohne dass das vorbereitet wäre. Und da hätte ich diese Woche das Computerspiel, das Videospiel Cyberpunk 2077. Das ist nach ewiger Vorarbeit rausgekommen, nach vielen verschobenen Terminen sozusagen. Das sollte eigentlich schon mal im Frühjahr erscheinen. Von polnischen Entwicklern, die auch schon The Witcher gemacht haben, also The Witcher 3, Wild Hunt vor allem. Und mich hat so enorm fasziniert. Also es spielt sowieso in einer Welt, die jetzt auch sehr feuilletonaffin ist, nämlich in einer Near-Future-Welt, einer dystopischen Zukunftswelt. Die in dem Fall jetzt, also sie wird immer basiert auf einem Rollenspiel, es hieß ursprünglich mal Cyberpunk 2012 oder 13, dann Cyberpunk 2020 und jetzt ist es Cyberpunk 2077, weil logischerweise unsere Gegenwart ja auch immer fortschreitet und wir so die Zukünfte dann immer weiter nach vorne verschieben müssen. Und das ist eben eine Welt, in der die Konzerne regieren weitgehend und die Nationalregierungen abgewirtschaftet haben, in der die Menschen sich mit Computern vernetzen und also Biologie und Technologie immer mehr ineinander verschmelzen und in der Gewalt trotzdem omnipräsent ist. Und das wirklich Bizarre ist halt, wenn man so aus der traditionellen Kultursphäre kommt, aus Literatur, Musik, Kunst, Theater, sind dann natürlich einfach diese wahnsinnigen Einschaltquoten, die dieses Computerspielgenre genießt. Schon am Tag der Veröffentlichung, es war der Freitag, der vergangene Freitag, da hatte das, glaube ich, nur auf dem PC, also es wurde veröffentlicht für PlayStation und Xbox und PC und nur auf dem PC gab es schon über 1 Million Spieler. Inzwischen sind, glaube ich, zum Teil 25 Millionen Spieler gemeldet worden, die waren vielleicht nicht alle gleichzeitig dann online, aber das, also ich finde das jedenfalls unglaublich beeindruckend für ein Kulturprodukt, das 70 Euro kostet. Und es ist ja einfach, glaube ich, bisher auch noch, und das wäre sozusagen so mein kleiner Denkanstoß und meine Bitte, darauf zu reagieren. Wir haben irgendwie im Feuilleton zumindest, glaube ich, noch nicht wirklich eine Tradition etabliert, zumindest über dieses Genre Computerspiel nachzudenken. Was meinst du dazu?
Ja, ich habe auch lange keine Computerspiele mehr gespielt. Ich bin sehr neugierig darauf, das mal anzugucken. Aber wie du jetzt schon beschrieben hast, also die Leute verbringen ja dort Wochen. Und es ist, glaube ich, nicht so einfach, dann einfach mal ein bisschen anzuspielen. Ne? Also man kann nicht mal einfach durchblättern oder durchseppen. Man muss schon wirklich einsteigen auf diese Welt. Oder wie ist das in deiner Erfahrung?
Ja, total. Also insofern habe ich da auch wenig Erfahrung, weil wenn man, glaube ich, so ganz normal auch arbeitet, und das tun wir ja auch, wenn wir uns mit Dingen beschäftigen, die für viele andere Leute Freizeit sind. Also wir erinnern uns, die Theater, die waren ja total sauer, als sie im ersten Lockdown Light jetzt irgendwie unter Freizeiteinrichtungen subsumiert wurden. Wir haben ja sozusagen den Vorteil, uns viel mit diesen Freizeitsachen auch beruflich zu beschäftigen, aber Computerspiele verlangen tatsächlich noch viel mehr zeitliches Investment als zum Beispiel auch eine, sagen wir mal, Frank-Castorf-Inszenierung. Und die sind ja schon brutal, so mit 12 Stunden. Aber 12 Stunden reicht kaum bei solchen Spielen, um auch nur die Oberfläche anzukratzen. Also bei Cyberpunk habe ich es jetzt auch ein bisschen probiert. ich war nach 2 Stunden immer noch nicht mit dem Tutorial fertig und hatte dann noch keine, hatte auch keine Lust mehr dann erstmal.
Das klingt ja furchtbar.
Ja, also es ist jedenfalls, ne, also man sagt ja auch oft, weißt du, viele Leute so irgendwie, was ist ein ganz toller Roman, so alles, was als große Literatur gilt oder so, oder die klassischen Verfilmungen, Literaturverfilmungen oder so. Viele Leute scheuen sich davor, da überhaupt mit an, loszulegen, weil sie denken, oh Gott, das ist wieder so anstrengend. Soll ich echt die Brüder Karamasow lesen oder die Buddenbrooks, wer weiß, ob das Spaß macht. Aber auf Computerspiele stürzen sich alle, aber nur nach meiner Erfahrung oder meinem Erleben ist das eigentlich viel krasser bei diesen Computerspielen. Also die Hürden, die man da erstmal überwinden muss, bevor man da halbwegs locker sozusagen durch diese Spielwelt dann laufen kann, die sind einfach mittlerweile bei diesem Produktionsaufwand, den die Spiele mittlerweile betreiben, einfach krass.
Also ich kann mir auch vorstellen, dass da auch ein ähnlicher Effekt eintritt wie bei den Buddenbrooks oder na, vielleicht noch bei anderen, also bei den Brüdern Karamasow, dass die Leute das zwar kaufen, aber tatsächlich nicht lesen. Und oder vielleicht mal angelesen haben. Und ich glaube, dass es bei den Computerspielen vielleicht ja ähnlich ist. Aber du sagst, dass sie zu 100 Millionen gleichzeitig online sind, oder wie?
Ja, also wie gesagt, 100, das ist jetzt noch, aber sehr, sehr viele Millionen jedenfalls. Und also zum Beispiel, das habe ich, glaube ich, gestern noch, womöglich war es sogar in der altehrwürdigen Dreisat-Kulturzeit in einem Beitrag gesehen, dass die sagten, ja, also die sind online, die Leute, und nach, ich glaube, am ersten Wochenende hat das Spiel schon seine wirklich exorbitanten Produktionskosten eingespielt, weil das ist ja auch nicht billig. Das kostet irgendwie 70 Euro, und das kaufen halt so viele Leute. Also es ist bestimmt jetzt 4, 5, 6 Millionen Mal verkauft und das ist seit wenigen Tagen draußen. Also das stellt echt, ja, das stellt die großen Spielfilme sogar in den Schatten.
Wobei, was ich spannend finde, ist, dass Cyberpunk ja eigentlich ein Genre ist, das so ein bisschen seinen Zenit längst überschritten hat. Also das ist ja eigentlich seit den 90ern schon so ein bisschen durch. Und dass man das dann wirklich auch noch so nennt, das klingt alles so ein bisschen...
ein bisschen Retro, meinst du?
Retro, ja. Ist es schon Retro oder ist es einfach nur...
Ich glaube, es ist schon eher Retro und ich würde dir auch widersprechen. Du hast natürlich recht, es kommt ja aus den... Es ist eine große Erfindung der 80er Jahre, dieses Phänomen. Ne? Also auch schon wahrscheinlich dieses so geprägt von der Erfahrung vom kaputten New York und Seattle und Grunge und auch irgendwie Wall Street, und da haben die ersten Science-Fiction-Autoren das alles so extrapoliert und hochgerechnet und dann eben diese Welt entworfen. Aber könnte man nicht sagen, dass wir jetzt auch so mit einerseits unserem Bewusstsein für Klima zum Beispiel und eben auch für das böse Wirken der Konzerne womöglich, also ich will das nicht unterschreiben, will nur sagen, es gibt diese Diskurse, die eher immer stärker geworden sind, ist nicht die Zeit jetzt erst richtig reif geworden für Cyberpunk? Also fühlt es sich nicht viel gegenwärtiger an, als es sich womöglich noch in den 80ern angefühlt hat?
Ja. Es ist so ein bisschen wie etwas, was Timothy Borton dann auch immer wieder sagt, also dass uns eigentlich der Vordergrund abhanden gekommen ist, weil uns der Hintergrund abhanden gekommen ist. Also er sagt, man kann nicht über das Wetter reden, weil das Wetter ist nicht mehr der Hintergrund, der neutrale Hintergrund für tägliche Ereignisse oder für historische Ereignisse oder so, sondern das Wetter ist jetzt selber ein Akteur, weil es eben Klima ist. Und damit, also ich meine halt, dass vielleicht Cyberpunk so sehr schon in der Welt aufgegangen ist, dass man es gar nicht mehr scharf erkennt als Vordergrund. Weißt du, was ich meine?
Verstehe. Aber das würde ja auch nicht unbedingt dagegen sprechen, dass es zeitgenössisch ist, oder?
Absolut. Da hättest du dann recht, dann wäre es absolut zeitgenössisch, weil es eben uns als nur noch leicht verschoben vorkommt, ja, und nicht mehr, also ich glaube, jemandem aus den 70ern oder aus den 80er Jahren kamen irgendwie diese Geschichten mit künstlicher Intelligenz und so schon als kompletter Zauber vor, und wir lassen mittlerweile Artikel schreiben oder es gibt Leute, die Musikstücke schreiben lassen von KI.
Und über sowas ein bisschen Verwandtes habe ich auch nochmal nachgedacht, als ich mich so fragte, ja, warum, wie kommt es eigentlich, dass die Feuilletons das immer noch so etwas mit spitzen Fingern anfassen. Also einerseits bestimmt sind es die Zeitgründe, andererseits natürlich immer noch sehr, besonders so in den alteingesessenen Kulturmilieus, verbreitete Vorurteile gegenüber Computerspiel. Aber womöglich ist ja auch was dran. Also wenn man sich fragt, wie ist so der Kunstcharakter von Computerspielen, ne? Kann man die dazuzählen oder sind die dann doch eben Freizeit in dem Sinne von Tattoo-Studios etc.? Und bestimmt kann man die nicht jetzt einfach neben den Tattoo-Studios einreihen? Und ich will jetzt auch nicht Tattoo-Studios beleidigen an dieser Stelle, ne? Nur so als irgendwie vielleicht schlecht gewähltes Beispiel dafür, dass es noch nicht die große Kunst ist. Aber die Frage wäre ja, man müsste eigentlich Kriterien entwickeln dafür, was sowas wäre. Und ein kleiner Vorschlag von mir wäre an der Stelle, zu bemängeln, das Element der Kontemplation oder so der Innenschau. Weil bei praktisch allen, also ob es jetzt große Filme sind, auch selbst Filme aus dem Cyberpunk-Genre, also zum Beispiel so Blade Runner oder so, wär einer, da ist, geht es halt, also man als Zuschauer spielt vor allen Dingen eine Rolle in der Rezeption dieses Films, nicht so sehr irgendwie die Action oder auch die wunderschönen Bilder, die natürlich auch wichtig sind, aber doch dann diese Frage, ne, der menschlichen Identität etc. im Vergleich zu den Cyborgs, die da rumlaufen zum Beispiel. Also es ist, man hält inne und denkt nach sozusagen. Und das würde ich sagen, das ist eigentlich bei praktisch allen, und also das Nachdenken muss auch kein rein rationales sein. Das kann auch manchmal ein viszerales Nachdenken sein. Aber es ist doch irgendwie so ein Moment der Kontemplation und des Innehaltens. Und wenn etwas nur Action ist, wie so ein Computerspiel, doch meistens, bin ich mir nicht sicher, ob es das einlösen kann. Aber das ist total vorläufig jetzt bei mir. Ich bin mir sicher, das kann man auch sehr gut bestreiten.
Aber was heißt, man kann nicht einhalten? Also ist es nicht eher so, dass das so eine begehbare Landschaft ist, wo du auch einfach nur rumläufst und was ausprobierst und Leuten
begegnest? Total, ist es. Absolut. Ja, stimmt.
Also da ist es ja dann eigentlich noch offener und noch weniger einkanalig als ein Spielfilm, wo ich immer vom Plot nach vorne getrieben werde und nicht einfach anhalten kann und sagen kann, hey, lass uns doch mal dieses Setting hier nochmal anschauen, uns hier ein bisschen aufhalten, sondern ich werde ja...
Du hast total recht. Also und das ist mir auch bewusst. Also das ist beinahe wie so ein eingebauter Widerspruch, ne? Also wenn man sagen würde, ein Film, der hat einfach ein Tempo. Ich meine, der läuft eben, es sei denn, du drückst auf Pause, aber das ist ja sehr ungewöhnlich und macht ihn eigentlich auch kaputt. Eigentlich soll der sozusagen ohne Pause sich abspulen. Du kannst nicht innehalten, aber du bist halt dadurch, dass du nicht so persönlich involviert bist, sondern nur über Identifikation mit den Figuren, hältst du halt doch die ganze Zeit inne und schaust halt zu und es gibt immer so eine Art Graben, so eine Art, ne? Während in diesem Computerspiel verschmilzt du ja komplett mit dieser Welt und dadurch meine ich, also das ähnelt dann irgendwann dem Leben so sehr und das Leben, würden wir ja sagen, ist auch keine Kunst. Wir können ja auch durch die Stadt laufen im Wesentlichen, aber es ist ja egal. Aber es wird kompliziert, es sprengt, glaube ich, auch den Rahmen, aber wir sehen, das ist ein sehr vielversprechendes Thema, dem wir uns wahrscheinlich in Zukunft auch noch vermehrt widmen müssen.
Ja, lass uns versuchen, mehr über Videospiele zu erfahren.
Ja, absolut, absolut. Und zum Beispiel könnte man die ja kriegen, diese Videospiele, indem man einkaufen geht, ne? Und das würde uns jetzt zum ersten großen Thema bringen. Wir nehmen diesen Podcast am Dienstag auf, am Dienstag in der Woche, in der Lockdown kommt. Und ich glaube, der Podcast wird zu hören sein ab dem Donnerstag. Das heißt, dann ist der Lockdown, also gewissermaßen in der Near Future. Wir haben eine Near Future Dystopie. Noch leben wir in einer Welt, in der man locker ins KDW gehen kann. In 48 Stunden wird das schon so nicht mehr möglich sein.
Ganz genau, es sind die letzten Stunden, die Uhr tickt. Aber ich habe gehört, dass das KDW auch länger öffnet. Also es gab sogar den Vorschlag, dass man alle Läden jetzt in so einer Shopping-Frenzy 48 Stunden lang offen hält. Ne? Also sozusagen auch die Nacht durch.
Man dehnt die Zeit einfach, ja, gewissermaßen bis zu diesem Lockdown.
Ja. Das könnte man natürlich machen. Das
klingt, wir shoppen in Bullet-Time, wie in The Matrix.
Ja, es ist ein totaler Wahnsinn eigentlich. Aber da merkt man eben auch, wie Dinge sich verschieben, wenn einem das Selbstverständliche nicht mehr so gegeben ist. Ne? Also dass man jetzt plötzlich nicht mehr in den Baumarkt kann, ist natürlich schon dystopisch für viele.
Allerdings, ja, für natürlich für die wenigsten Feuilletonisten, ehrlich gesagt. Also für mich zum Beispiel, ich war in meinem Leben so selten in Baumärkten, ich kann das an einer Hand abzählen, glaube ich.
Wirklich? Wo kaufst du deine Glühbirnen dann?
Alles online, ehrlich gesagt.
Ah ja.
Okay. Macht das total cyberpunkig, schon seit Jahren.
Das ist ja genau das, was man laut Armin Laschet nicht tun sollte.
Ja, laut, aber ich höre nicht auf Armin Laschet, muss ich sagen.
Ja, ich fürchte auch, dass also die Stapel der Kartons werden immer größer und ja. Also Armin Laschet wird mich davon auch nicht abhalten, jetzt alles zu bestellen. Aber es hat ja einen ernsten Hintergrund und tatsächlich ist es ja so, dass man beim Einkaufen wahnsinnig viel an Reizen aufnimmt und an Informationen. Und wenn jetzt die Supermärkte das Einzige sind, was noch auf ist, dann haben wir ja 12.000, im Schnitt 12.000 Artikel, verschiedene Artikel.
Ja? Pro Supermarkt?
Pro durchschnittlichen deutschen Supermarkt. Und wenn du in so einen richtig gut sortierten gehst, je nachdem, wo du wohnst und wie groß der Supermarkt ist, hast du ja Abstufungen. Und da kannst du eigentlich auch Tage zubringen, nur damit, also zu gucken, was es an Popcorn gibt oder was gibt es jetzt an Cookie Dough neu oder an Eistee. Mhm. Das sind ja endlose Variationen.
Mhm. Und wenn du dich jetzt sozusagen aus Kultur, aus feuilletonistischer Perspektive mit dem Shopping beschäftigst, was interessiert dich oder was sticht da besonders ins Auge? Und besonders zum Shopping jetzt in Corona-Zeiten, logischerweise.
Ja, es ist interessant, weil das so moralisiert wird, ja. Also es gab, es wird quasi vorgeworfen, dass das alles Kommerz ist und dass man eben doch das alles nicht bräuchte. Und das Shopping ist ja immer ein Risiko auch. Also je mehr ich vor die Tür gehe und in den Laden gehe, desto mehr Kontakte habe ich ja möglicherweise mit dem Virus. Und deswegen setze ich quasi das Leben der Gesamtbevölkerung aufs Spiel für mein, weiß ich nicht, neues Portemonnaie, was ich mir kaufe oder wenn ich dann doch nochmal auf den Wochenmarkt gehe. Und das erscheint mir als eine sehr verkürzte Form von Kritik am Bestehenden, weil natürlich ist das eine Matrix, in die alle eingebunden sind, nicht? Also du kannst ja nicht einfach aufhören einzukaufen und du hängst natürlich auch am Einkaufen selber dran, weil wenn die Leute gar nicht mehr einkaufen, dann gibt es auch kaum noch Wirtschaftskreislauf und dann gibt es eben auch keine Podcasts mehr von Christian Drosten oder es gibt keine...
Oder uns.
Oder uns gibt es nicht mehr und so. Also das ist ein bisschen, es ist wie so ein Environment. Also man ist in diesem Ökosystem drin und man kann das natürlich auch kritisieren, aber sehr verkürzte Affekte hier, die teilweise dann hervorkommen. Und dann ist natürlich...
Aber verstehe ich dich da richtig, Boris? Du plädierst jetzt eigentlich dafür, weiter zu shoppen, bis die Leute auf den Intensivstationen liegen.
Oh Gott, die Frage ist schon Teil des Problems. Also
eine extrem unzulässige Verkürzung, ja, nee, von mir, schon klar. Ich will nur hier deine Reaktion herauf.
Das ist schon, die Frage ist ja schon Teil des Problems. Also es ist... moralisch jetzt finde ich gar nicht zu bewerten, sondern man müsste sich erstmal fragen, was ist eigentlich Shopping oder was ist Einkaufen und was passiert dabei? Mhm. Es ist ja eigentlich auch eine Art von spiritueller Erfahrung. Also wenn du...
Inwiefern? Interessant.
Naja, geh mal in so ein wirklich großes Shopping-Ding rein und wie das KDW und lauf da durch. Du bist natürlich völlig geblendet von dieser Vielzahl der Waren, ja, und von der Vielzahl der Lebensentwürfe, die einem da gezeigt werden. Also das sind ja auch Dinge, die Dinge beinhalten ja mehr als das, was sie selber physisch sind, sondern die Dinge sind ja wie so Schlüssel in neue Welten, die du dann betreten kannst. Also wenn du eine bestimmte Handtasche kaufst oder so, das kauft man ja nicht, um die dann, um da irgendwas reinzutun, sondern man benutzt das ja wie einen Schlüssel, wie im Computerspiel, ja. Wie so ein Gadget.
Das stimmt. Also man hat so, sie sind also vielfältig aufgeladen mit Projektionen gewissermaßen.
Ja.
Schon lange vor dem Kauf, ja, im Prinzip.
Ja. Und das hat schon fast religiöse Dimensionen. Und ich finde, dass man das auch mal so stehen lassen darf. Mhm. Also man darf ruhig einkaufen gehen, natürlich, ja.
Verstehe. Insofern, also so ähnlich argumentieren ja auch die Kirchen, ne? Die sagen, wir haben eben auch die religiöse Dimension. Das heißt, wenn ihr uns jetzt hier vorwerft, alleine dadurch, dass wir weiterhin aufmachen, auch in der Corona-Krise und womöglich dann irgendwelche Ansteckungen produziert werden, das ist eben auch eine völlig, also mit diesem Vorwurf regelrecht verfehlt man die spirituelle Dimension, die von vornherein angelegt ist. Ne? Das kann man jetzt quasi abtun, aber es muss einem klar sein, wenn man das abtut, tut man das eben immer ab aus dieser Position der Rationalität heraus, die gewissermaßen diese spirituelle Dimension leugnet. Ne? Das klingt ein bisschen abgehoben, aber Leute wie Martin Mosebach und besonders Leute wie zum Beispiel der Philosoph Giorgio Agamben, bei denen liest man das ja im Grunde genauso. Also die argumentiert tatsächlich ich vermute, also so verstehe ich jetzt auch gewissermaßen du erweiterst diesen Begriff auch um das Shopping-Erlebnis.
Es gibt so eine tolle Szene bei Don DeLillo, wo dieser Geschichtsprofessor, der Hauptprotagonist von Weißes Rauschen, dem Roman, einkaufen geht in so eine Mall. Ja? Und er geht darin komplett auf. Er ist eigentlich ein sehr kritischer Typ und gut, ein sehr gebildeter Mann und denkt über das Leben nach und so weiter. Aber er merkt plötzlich, wie die Dinge an ihm zerren und ihn quasi ausfüllen. Und das Geld ergießt sich wie Wassermassen quasi aus ihm heraus. Und die Kinder dürfen sich alle ihr Weihnachtsgeschenk schon kaufen. Und er schildert das wunderbar, weil es ist, einerseits steht er neben sich und beobachtet sich selbst und andererseits hat er natürlich diese Gefühle des Verbundenseins und das Gefühl, dass man irgendwie sich persönlich entwickelt anhand der Dinge, die man kauft. Und vor allen Dingen, man ist ja Teil einer großen Gemeinschaft, weil diese ganzen Objekte kommen ja irgendwo her. Also es hat ja jemand irgendwann mal die Salami oder den Toaster oder das iPhone für einen designt und hergestellt. Ja, das ist ja eine bewusste Entscheidung. Und das heißt, Menschen machen für andere Menschen Dinge. Mhm. Und wenn ich das aufnehme und wenn ich das kaufe, dann setze ich hier diesen Kreislauf noch weiter in Bewegung und halte ihn in Bewegung. Und dieser Kreislauf ist ein ökologischer Kreislauf. Also es ist ein bisschen so Wissen der Zirkel des Lebens oder was man vielleicht aus so Schöpfungsmythen kennt, ja. Aber es ist ja physisch auch so. Es ist ja wirklich so. Mhm.
Also ich finde vor allen Dingen auch erstmal sehr attraktiv an dieser ganzen Lesart, dass es eben nicht so, du hast es vorhin so wie einen Kurzschluss genannt oder so, dass es eben so kurzschlüssig ja einfach in die Klischeefallen tappt, ne, sozusagen, und auch sagt, du nennst es jetzt eben auch einen ökologischen Kreislauf. Ökologie wird ja häufig dann gleich mit Umweltschutz gleichgesetzt, aber das ist natürlich eine total verfehlte Interpretation des Begriffs. Ökologie bedeutet ja erstmal einfach nur wirklich dieser Kreislauf von, zum Beispiel, völlig unabhängig, wie man den bewertet jetzt. Deswegen kann da sozusagen das Auberginen Pflanzen und Hegen im eigenen Garten ist genauso ein Ökosystem wie eben zum Beispiel ja die Feinkostabteilung des KDW oder die Abteilung mit den Küchengeräten, wo dann der Toaster steht zum Beispiel.
Absolut, ja.
Und das gefällt mir erstmal. Es ist sozusagen eine, also man macht da etwas sichtbar, was glaube ich einfach eine Realität ist, aber viele Leute wollen das nicht mehr sehen, in so einer auch, nicht nur in einer falschen Sicht, sondern auch in einer heuchlerischen Sicht, weil ja sowieso die meisten Leute dann doch irgendwie teilnehmen an diesem ganzen System, es aber dann abtun wollen und irgendwie dagegen zum Beispiel das Natürliche idealisieren gegenüber dem Künstlichen, in dem sie sowieso die ganze Zeit befangen sind. Ne? Eigentlich bringt uns das diese Diskussion ja jetzt auch schon direkt oder hat uns schon gebracht zu dem zweiten großen Thema von heute, nämlich eben Timothy Morton. Vielleicht magst du den kurz vorstellen und erzählen, wie der da reingeht in diese oder reinpasst in diese ganze Diskussion.
Ja, ich erzähle vielleicht auch, wie ich auf diesen Denker und Schriftsteller gekommen bin. Also ich habe so 2013, 14 gab es Ausstellungen im Fridericianum von Susanne Pfeffer kuratiert und die waren wahnsinnig gut und wirkten irgendwie so wie aus der Zukunft kommend. Ja, das war ganz spannend. Und die hießen dann so Speculations on Anonymous Materials und Nature After Nature. Und man wusste nicht so genau, was man damit anfangen sollte, aber es war hochinteressant. Und Susanne Pfeffer hat mir dann Timothy Morton ans Herz gelegt und ich habe dann angefangen, sein Buch zu lesen, Ecology Without Nature, was eigentlich, da kommt er her, ist eigentlich ein Literaturwissenschaftler. Der ist spezialisiert auf die englische Romantik, hat über Keats und Shelley viel geschrieben und ist aber mittlerweile so eine Art Spiritus Rector geworden, sag ich mal, Ökologie und über Natur nachdenken auf so eine postpunkige Art, die auch dann Leute wie Arca oder Björk irgendwie interessant finden, die mit ihm kollaboriert haben.
Ist es Postpunk oder ist es eher Posthippie, habe ich mich auch gefragt, als ich mich da ein bisschen reingelesen habe.
Ja, möglicherweise beides. Also es ist möglicherweise beides, ist schwer zu sagen. Aber er hat so ein paar Begriffe geprägt, die glaube ich jetzt im Moment sehr hilfreich werden, wie zum Beispiel das Hyperobjekt. Hyper-Object und ein Hyper.
Das sind sozusagen, wenn ich da kurz so fliehen darf, also nach Timothy Morton und korrigiere mich, wenn ich ihn da falsch verstanden habe, Hyperobjekte sind Objekte, die die Menschheit lange nicht als Objekte, also Gegenstände begriffen hat, einfach weil sie zu groß sind, um sie jetzt mit irgendwie, also wir können gar keine Distanz einnehmen, die groß genug wäre, um die in ihrer Gesamtheit zu begreifen, die aber trotzdem sozusagen qua ihres Zusammenhangs und ihres Zusammenwirkens eben als Objekte begriffen werden müssen. Man könnte sagen, so ein Eisenbahnnetz, letztlich sogar ein Straßensystem, könnte man dazu zählen. Weihnachten, das oder das Ökosystem des Shoppings gewissermaßen, oder?
Ja, oder die globale Erwärmung, das ist sozusagen das, was er dann am häufigsten dafür verwendet, wo man dann sagen kann, naja, die globale Erwärmung kann ich eigentlich nicht anhand einzelner Phänomene beweisen. Also ich kann jetzt keinen Thermometer in die Erde stecken und sagen, es ist jetzt wärmer geworden, deswegen ist es eine globale Erwärmung, sondern es ist ein schwer zu fassendes Phänomen, was aber real ist. Also ich habe hunderttausende Daten, kann Messungen anstellen, ich kann beobachten, was auch immer. Ich kann Erzählungen auch lauschen oder Bilder anschauen. Alle verweisen auf dieses große Objekt, aber keins der Einzelobjekte ist sozusagen automatisch ein Pars pro Toto. Und wir können diese Hyperobjekte auch nicht so wirklich begreifen. Also die gehen immer so ein bisschen über den Horizont hinaus. Ja, der Horizont ist quasi abgeschafft. Mhm. Und wir sind selber Teil dieser, also in gewisser Weise sind wir auch Teil davon. Nicht? Also wir sind
Kritik ist ja gewissermaßen traditionell eben das Genre, das gerade versucht, eine Distanz herzustellen zum Gegenstand und dann eben aus dieser auch sicheren Distanz etwas darüber zu sagen. Das wird jetzt gerade in diesem Modell quasi ad absurdum geführt oder ist einfach nicht mehr, es steht nicht mehr zur Verfügung als Möglichkeit. Wie reagiert dann Kritik? Wie verhält sich Kritik?
Das habe ich noch nicht ganz begriffen, muss ich auch ganz ehrlich gestehen, weil ich beschäftige mich mit diesen Texten und ich spreche auch mit ihm. Aber ich habe das noch nicht komplett abgeleitet, ja. Also was das jetzt für die tägliche Feuilleton-Arbeit bedeuten kann. Aber zum Beispiel.
Oder auch für die Arbeit, die er selbst macht, sozusagen, weißt du? Ja. Weil also zum Beispiel habe ich auch vorhin Post-Hippie gesagt. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass er, also er, oder er hat mal irgendwie das Schöne, hatte so einen schönen Satz gesagt, wie er habe sein ganzes Leben lang so quasi eine giftige Lotion mit sich herumgetragen und wie so als Kassiber geschmuggelt und jetzt könne er sie endlich überall verteilen. Jetzt, da er sozusagen Tenure habe, also gewissermaßen so eine Art Verbeamtung, also die Entsprechung des Pendant einer Verbeamtung im amerikanischen Unisystem, wo er an der Rice University in Houston lehrt und so sicher angekommen ist und den ganzen Wahnsinn, aber auch Wahnsinn durchaus positiv und produktiv gesehen, rauslassen, der vorher auf dem Weg dahin, auf diesem doch sehr bürokratisch reglementierten Weg, ihm noch nicht so, also nicht offen stand, das alles zu tun. Ne? Er ist jetzt, also er verhehlt nicht, dass er irgendwie mit dem Shambhala-Buddhismus zu tun hat. Er ist um den heiligen Berg Kailash in Tibet, der eine große Rolle spielt in dem Roman 1979 von Christian Kracht, auch eben als so ein heiliger Ort, sehr herumgepilgert zum Beispiel. Also das scheint mir ja alles zusammenzupassen durchaus. Ne? Das sind eben auch alles Möglichkeiten oder Versuche, in ein Denken zu überführen, was eben vorher dem Denken nicht so wirklich offen stand. Eben religiöse Erfahrungen, Drogenerfahrungen etc. Also immer, also eigentlich das den Zusammenbruch von Distanz und das totale sich einlassen auf und das Zugeben, dass man eben selber voll in irgendwelchen Zusammenhängen, Ökologien drinsteckt gewissermaßen und die nicht verlassen kann.
Ja, das ist richtig. Andererseits ist es auch immer so, dass in dem Moment, wo die Differenz zur Außenwelt komplett zusammenbricht, schreibt er auch, das ist eigentlich der Tod. Also in dem Moment, wo kein Unterschied mehr zwischen einer Zelle ist und dem, was innen drin ist und was außen ist, ist die nicht mehr lebendig. Mhm. Also es gibt immer noch das Spannungsverhältnis zwischen Wesen. Es geht nicht darum, dass es alles in eine große Masse aufgeht. Im Gegenteil, ich glaube, es geht vielmehr in die Richtung, können wir zum Beispiel unsere Welt teilen mit anderen Lebensformen, aber auch mit anderen Gegenständen. Wir teilen, wenn wir jetzt mit einem Löwen in einem Raum sind, dann ist der natürlich unserer nicht genauso gewahr, wie du jetzt meiner gewahr wärst. Ja, also wir hätten nicht die gleiche Frequenz, auf der wir uns unterhalten. Aber wir wären beide Teil der Realität des jeweils anderen. Und das Gleiche gilt für Mikroben, das Gleiche gilt für Strahlung, das Gleiche gilt für Pflanzen, das Gleiche gilt mittlerweile auch für die Erdkrume, in der eben der Mensch Spuren hinterlassen hat. Und damit ist der Mensch Teil der Erdgeschichte geworden. Das ist also das Anthropozän. Er sagt, wenn wir im Anthropozän leben, dann dann fängt die Geschichte ja eigentlich erst an. Also er sagt, die Geschichte fängt in dem Moment an, wo die Natur aufhört.
Mhm. Also es ist wirklich nicht ganz einfach. Ich finde auch die Bücher teilweise nicht so leicht zu lesen. Ich habe jetzt das als jüngstes auf Deutsch. Ökologisch sein ist bei Matters und Seitz erschienen. Das ist ganz gut zu lesen. Ja, ich finde aber, dass viele frühere Bücher, da muss man echt richtig durchsteigen. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich.
Aber auch vor allen Dingen, was ich da so rausziehe, also auch so bestimmte Denkbewegungen und auch Haltungen, die gefallen mir dann ganz gut. Zum Beispiel, dass er eben dann sagt, die Natur hat noch eigentlich, oder also unser ganzer Naturbegriff lag völlig falsch oder wir lagen falsch damit, dass die Geschichte hat eigentlich noch gar nicht richtig angefangen, etc. Das sind ja auch alles Dinge, die viele Leute zum Verzweifeln bringen könnten. Aber bei ihm scheint doch immer ein großer Optimismus auch durch und regelrecht eine Freude an. Also der sieht eben nicht jetzt Klimawandel etc. nur als eine wahnsinnige Bedrohung, der die Menschheit überhaupt nicht gewachsen ist, sondern ganz im Gegenteil, es scheint die Dinge praktisch leichter zu machen. Ne? So, da ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's fortan ungeniert gewissermaßen, könnte als so ein zumindest halbes Motto dahinter stehen. Den Eindruck hatte ich jedenfalls.
Ja, also Dark Ecology ist ja so ein Begriff, den er geprägt hat, wo es auch ein Buch gibt. Also das klingt ja schon an, dass es so ein bisschen düster ist. Oder so ein bisschen, wie soll man das nennen? Es hat auch was von Cyberpunk, ja. Es hat auch was von diesem, man geht durch das verregnete Los Angeles von 2077 oder was.
Aber eben mit einer eher Faszination dafür, ne? Und so ähnlich wie in Cyberpunk und nicht eben mit dem Damoklesschwert der Apokalypse irgendwie das über dem Kopf.
Ja, er sagt auch, das Ende der Welt hat schon stattgefunden. Mhm. Und es ist vollkommen unhilfreich, so Panik-Informationsbrocken auf die Leute abzuwerfen. Also so nach dem Motto, we are all doomed. Ja, da gibt es eben die Fraktion, die sagt, wir haben eh keine Chance, es wird eh ganz düster.
Ja klar, also auch Greta Thunberg, die hat das ja popularisiert gewissermaßen.
Ja, wobei die ja noch warnt, damit irgendwie die Kurve noch gekriegt werden kann.
Ne?
Und das wird so... Aber das ist auch etwas, was er kritisiert. Er ist eigentlich kein
Prophet of Doom.
Doch, vielleicht ein Prophet of Doom, aber with Glee. Mhm. Also es ist so, ja, man kann es sehr schwer auf den Begriff bringen, was es genau ist. Aber das macht es auch so spannend. Nicht? Mhm. Das ist beim Lesen auch immer das Gefühl, dass dir die Dinge immer wieder auch entgleiten. Mhm. Und dass du eben nicht, wie in so vielen anderen Büchern über Klima und Öko, dass das alles so Faktoide sind, mit denen man zugeworfen wird, wo von Anfang an klar ist, wer man ist, was man will, was falsch ist, was richtig ist. Das ist sehr, sehr geschmeidig auf eine Art.
Und auch sehr offen. Also es klingt auch also einfach sehr elegant und darin auch sehr zeitgenössisch. Ne? Also auch ein sehr anti-autoritäres Denken, könnte man eigentlich sagen.
Absolut, ja.
Ich hatte so das kleine Aha-Erlebnis und wie oft, wenn man so Philosophie und Theorie liest, mag man sich natürlich täuschen, aber Zizek sagte auch immer, Zizek lobt immer auch das produktive Missverständnis und sagt, dass also die Philosophiegeschichte ohne das produktive Missverständnis gar nicht denkbar wäre eigentlich. Und es hat mich nämlich so erinnert positiv an meine alten Homies aus dem Studium, Adorno und Horkheimer und die Dialektik der Aufklärung, weil da ging die Geschichte ja ungefähr so, die erzählen ja lange am Anfang dieses sehr berühmten philosophischen Buches Odysseus, also den Mythos von Odysseus neu, indem sie das alles als Parabel deuten und sagen, Leute, das ist gar keine Fantasy-Geschichte von irgendeinem Helden, der da jetzt auszieht und sich mit Zyklopen und Sirenen anlegt, sondern das alles muss verstanden werden als eine große philosophische Parabel über den modernen Menschen, das wäre Odysseus, der sich sozusagen mit der alten mythischen Natur anlegt, in eben Gestalt dieser mythischen Figuren, also alles, was vor der Aufklärung, vor der Philosophie steht, in den Jahrtausenden, wo der Mensch versucht hat, sich so die Natur zu erzählen. Und dieser Odysseus, der entwickelt jetzt Listen, und Listen sind nichts anderes als philosophische Technologien gewissermaßen, um diese Mythen, diese alten Mythen zu bezwingen, zu bezähmen und zu überwältigen und den Menschen eben an die Spitze zu setzen. Und das ist dann die Geschichte der Aufklärung. Und dieses Buch, die Dialektik der Aufklärung, besteht dann eben darin, in dem großen Erschrecken, dass Adorno und Horkheimer dann doch feststellen müssen, dass die Moral und die Ethik des Menschen eben nicht Schritt gehalten hat mit dieser doch glorreichen anderen Entwicklung, dieser technischen Entwicklung gewissermaßen, und dann eben auf dem Höhepunkt dieser Supertechnologie so etwas wie den Holocaust hervorgebracht hat. Und diesem Erschrecken ist eigentlich dieses Buch gewidmet. Und da, um jetzt die Kurve zu kriegen zu Morton, dachte ich mir, womöglich ist das eigentlich ein Fortspinnen auch, zumindest aus dieser Perspektive, unter diesem Aspekt gesehen, des alten Projektes von Adorno und Horkheimer, in dem er sogar sagt, Leute, euer Optimismus, was die Technik angeht, weil Horkheimer, Adorno kümmern sich jetzt besonders eben um Moral, Ethik und darüber das Erschrecken, setzen aber im Grunde voraus, dass es stimmt, dass der Mensch wirklich technisch die Natur sich untertan gemacht hat. Und da sagt eben Morton, das ist einfach nicht richtig. Das ist ein großer Trugschluss und wir stecken eben drin in diesem ökologischen System und haben es nie geschafft, diesen Mythos Natur loszuwerden. Und das fand ich total interessant und würde da gerne weiterlesen und drüber nachdenken.
Ja, und es ist auch so, dass er sich oft auch auf Kunst bezieht und das Kunsterleben auch thematisiert. Und er sagt, Kunst ist eigentlich etwas, was aus der Zukunft kommt. Und er sagt, Zukunft ist nicht eine Art Box, in der man irgendwas hineinschiebt. Also wo man dann sagt, im Jahr 2090 haben wir alle Flugtaxen oder so. Dann stellen wir uns das vor, dann leben wir da. Sondern Zukunft ist ein Objekt. Oder Objekte produzieren Zukunft. Das läuft aus ihnen heraus. Und wenn ich jetzt zum Beispiel was herstelle, dann hat das eben Auswirkungen, ne, in der Zukunft. Nicht nur auf mich, sondern auch auf andere Wesen.
Logisch.
Und er meint, dass Kunst, weil Kunst einfach so offen ist und noch kein zugerichtetes Werkzeug ist, dass sie eben Highways in die Zukunft eröffnet. Und also dass Philosophie die Tür aufhält zu dieser Zukunft und die Kunst ist die Zukunft. Und das ist natürlich für jemanden, der sich mit bildender Kunst beschäftigt und Kunstkritiker ist es natürlich toll, weil das ähnelt auch so ein bisschen dem, was man selbst erfährt, wenn man manche Kunst anguckt. Nicht? Mhm. Das ist etwas, was mich auch an ihm fasziniert, dass er da eben nicht nur stringent irgendwelchen Argumenten folgt, sondern auch, es geht auch ganz stark um ästhetische Erfahrung.
Mhm. Ja, ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Also auch jetzt eben für mich ein großer Appell, mich noch mehr mit diesem Menschen zu beschäftigen. Und ich glaube, du wirst ihn auch noch interviewen im Laufe der Woche. Ich bin schon sehr gespannt auf das Ergebnis. Das ist dann nachzulesen bei Welt.de und in einer unserer Zeitungen. Mir bleibt jetzt noch zum Ende zu sagen, also natürlich vielen Dank für dieses schöne Gespräch und dass es uns zu hören gibt bei Welt.de und auf den einschlägigen Podcast-Plattformen, Spotify, Apple Podcast, was es da so gibt. Und ja, dann damit sage ich Tschüss und freue mich aufs nächste Mal.
Ciao.